Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die ich zwar vor Weihnachten noch aufnehme, die aber erst nach Weihnachten ausgestrahlt wird, nämlich, wenn ich es richtig erinnere, am 30. Dezember. Und der 30. Dezember, der liegt jetzt schon zwischen Weihnachten und Neujahr. Man hat ja diesen Begriff zwischen den Jahren eingeführt. Und tatsächlich gibt es da auch eine Bezeichnung für den Zeitraum zwischen Heiligabend und dem 6. Januar. Das sind die sogenannten Rauhnächte. Und unter Rauhnächte versteht man Nächte, die so ein bisschen spirituell angehaucht sind, würde ich sagen. Und ich bin da auch nicht der totale Experte an der Stelle. Ich weiß aber, dass tatsächlich diese Rauhnächte, nachdem ja im Grunde die Sonne umgekehrt ist, das heißt, die Tage werden wieder länger seit dem 21. Dezember, glaube ich, mit der Energie in uns Menschen was passiert. Das heißt, wir fangen an, wieder zu überlegen, Mensch, die Tage kommen wieder länger uns vor. Was machen wir nächstes Jahr? Und dadurch, dass wir zwischen den Jahren ja auch alle in der Regel so ein bisschen zu Hause sind, ein bisschen mehr entspannt sind, ein bisschen mehr relaxed sind, bietet sich das in meiner Welt perfekt dafür an, mal eine Jahresplanung zu machen. Und dieses Thema Jahresplanung ist insofern jetzt auch businessmäßig bei mir auf dem Zettel gekommen, weil ich für den VSHEW, das ist ja der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserversorger, einen Workshop machen darf, wo es tatsächlich auch darum geht, dass wir mit den kaufmännischen Leitern von verschiedenen Stadtwerken und Gemeindewerken einfach mal schauen, was sind eigentlich die kaufmännischen Prioritäten im nächsten Jahr. Wir arbeiten da so eine Art To-Do-Liste. Und die Frage ist ja immer, wie kommt man souverän zu so einer To-Do-Liste? Und bevor wir diese Frage beantworten, wie man für sich selber die richtigen To-Dos findet, würde ich einmal gerne erklären, wie wir eigentlich bei uns in der Familie in diesen Rauhnächten, also sprich irgendwann zwischen Heiligabend und dem 31. Dezember, so eine Jahresplanung erstellen. Und zwar machen wir das schon seit ein paar Jahren, sozusagen ich selber, also meine Frau und ich haben das schon seit Jahrzehnten tatsächlich im Einsatz, aber mit den Kindern zusammen machen wir das jetzt seit ein paar Jahren und finden das total schön, das in grafischer Form zu machen. Das heißt, wir erstellen ich glaube, in Miro mache ich das immer, so eine Collage, wo wir verschiedene Bilder raufbringen. Und diese Bilder symbolisieren dann verschiedene Ziele, die wir haben. Da ist dann immer irgendwie ein Urlaubsziel drauf, was wir als Familie machen. Das heißt, wir haben eine Familienfarbe, das ist gelb, wenn ich richtig im Kopf habe, wo wir alle gemeinsam drauf hinfiebern, uns darauf freuen und das erreichen wollen. Dann gibt es Ziele, die meine Ziele sind. Das sind manchmal in der Vergangenheit noch so Umsatzziele gewesen, die ich dann cool finde, die ich da hingeschrieben habe. Aber auch sowas wie, wenn ich jetzt im nächsten Jahr, das habe ich in der letzten Podcast-Folge gemacht, mehr in Richtung Keynotes, Vorträge gehen will, werde ich das da aufnehmen. Ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr mir da aufgeschrieben, eine eigene Keynote zu entwickeln. Das habe ich auch erreicht mit Matthias Messmer, sogar zwei Keynotes, eine für den Business-Bereich, eine eher für den, ich sag mal, für die Stadthalle, da, wo es nicht so um fachliche Energiewende gehen soll. Und diese Ziele, und wie gesagt, die Kinder haben ganz andere Ziele. Da steht dann drauf, ich möchte Vereinsmeister werden oder sowas. Und da ist ein Bild mit einem Pokal oder sowas, wenn man das schon mal erreicht hat. Oder meine Frau, die ist ja Spiel im Bereich rhythmische Sportgymnastik zu Hause. Da gibt es dann auch Ziele, die da mit Bildern visualisiert werden. Oder das ist tatsächlich ein Ziel, was wir nicht erreicht haben, dass wir unser Zweitauto auch noch elektrisch machen wollen. Das war dieses Jahr drauf. Da haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil wir irgendwann erkannt haben, okay, wir fahren mit dem Zweitauto gefühlt 2000, 3000 Kilometer im Jahr. Und ich hatte unglücklicherweise eine Studie gelesen, wo rauskam, dass sich ein Elektrofahrzeug tatsächlich auch erst so richtig unter Umweltgesichtspunkten, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht erst dann lohnt, wenn man tatsächlich ein paar mehr tausend Kilometer im Jahr fährt. Deswegen haben wir dieses Ziel zurückgestellt und nicht gemacht. Und solche Sachen sind da drauf. Und entscheidend ist dabei, was man mit dieser Zielcollage macht. Also unser Vision Board hängt bei uns in der Küche am Kühlschrank. Der Kühlschrank steht ganz prominent darum. Wir haben halt so eine Kühl-Gefrier-Kombination. Und jedes Mal, wenn man diesen Kühlschrank aufmacht, hat man automatisch das Vision Board vor einem. Das heißt, man sieht permanent, was man dieses Jahr vorhat. Und das Unterbewusstsein wird die ganze Zeit getriggert. Zum Beispiel bei mir standen halt diese 100.000 Euro Umsatz in der GmbH da drauf, dass ich das erreichen will. Dann denkt man jedes Mal wieder, verflixt, wo könnte ich nochmal irgendwie jemanden glücklich machen, irgendwas anderes machen. Und das sind tatsächlich Sachen,
was mit dem Unterbewusstsein machen. Und da sind ja, wie gesagt, überwiegend motivierende Bilder drauf. Das heißt, es ist gar nicht notwendig, den Text zu lesen, sondern man sieht im Grunde, und das Unterbewusstsein ist ja so viel schneller, als man selber denkt, anhand der Bilder sehr schnell, worum es in diesem Jahr gehen soll. Also das wäre tatsächlich mein erster Tipp. Überlegt euch in dieser Zeit zwischen den Jahren, und wie gesagt, die Podcast-Folge wird veröffentlicht perfekt in diesem Zeitraum. Man kann das auch noch 1. bis 6. Januar machen. Die Rauhnächte sind ja zwischen dem 24.12. und dem 6. Januar. Wie ihr praktisch da eure Ziele fürs nächste Jahr ausrichten könnt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man von so einem Vision Board in die tatsächliche Umsetzung kommt. Also der Oliver Hülser, von dem das jetzt viel inspiriert ist, Oliver war einer meiner Coaches zum Thema Produktivität, ist leider am Markt nicht mehr verfügbar. Deswegen kann ich da jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ich habe auch viel jetzt vom Thorsten Körting gelernt, der einer meiner Hauptcoaches war in den letzten Jahren, wo auch jetzt Elemente natürlich dann mit drin sind, was ich euch gleich vorstellen will. Und wichtig ist dabei tatsächlich, dass man von diesem Vision Board gut und sicher in die To-Do-Liste kommt, dass man das wirklich erarbeitet, umsetzt und nicht irgendwie ist dann unterwegs auf der Strecke bleibt. Und dabei gab es diesen Spruch, den gebe ich meinen Studierenden auch im Bereich Projektmanagement immer mit, dass die Planung wichtiger ist als der Plan. Das heißt, diese geistige Vorwegnahme, dass man sich einfach mit dem Zielzustand beschäftigt, und das ist auch wieder fast Quantenmechanik an der Stelle, ist so viel wichtiger, weil in dem Augenblick, wo du es geistig in Besitz nimmst und sagst, keine Ahnung, ich möchte einen Vortrag vor 1.000 Leuten, 5.000, was auch immer, die davor steht, oder ich möchte Umsatzziel erreichen oder was auch immer, ist völlig wurscht. Das möchte ich erreichen, und du da reingehst und einmal dankbar spürst, okay, ich habe es eigentlich schon geschafft. Und das machen alle Spitzensportler. So, also alle Spitzensportler, egal wen du fragst, die sind gedanklich schon dabei, dass sie einmal Wimbledon gewonnen haben, schon den Pokal hochgehalten haben und dieses Gefühl gehabt haben, okay, voller Dankbarkeit, yes, ich habe es geschafft. Im Spitzensport ist natürlich die Herausforderung, dass es viele so machen. Das heißt, am Ende kann natürlich einer nur dieses Turnier gewinnen, und die anderen, keine Ahnung, 127, wenn es ein 128er Feld war, haben natürlich nicht gewonnen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die gewinnen, auch es so gemacht haben. Das heißt, sie haben diesen Zielzustand voller Dankbarkeit in Besitz genommen und sich dann im Grunde nicht zurückgelehnt, aber ein Stück weit das Universum machen lassen, dass sie natürlich die richtigen Trainingsmethoden finden, den richtigen Coach finden und so weiter, um auch dahin zu kommen. Das heißt, der Vorgang dieser Planung ist so wichtig, dass du nachher einen Plan hast. Das ist auch gut und richtig, aber dieser Planungsvorgang selber ist schon das Entscheidende. Wie schaffen wir es jetzt von der Jahresplanung zur To-Do-Liste? Und der Oliver Hülder hat ein Riesensystem, und ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, was da alles für Sachen sind, dass man irgendwie einen Kalender pflegen müsste oder dass man irgendwo einen Kalender haben sollte im Idealfall. Und das ist auch fast wurscht, ob du ihn online führst, irgendwie mit Apple oder Google oder wo auch immer du deinen Kalender führst, oder offline. Auch da kenne ich Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich mit Papierkalender auch gut klarkommen, weil das System ist nicht zwingend, also ist im Idealfall. Hat Oliver schon digital eingeführt, aber es geht auch analog, dass man es damit macht. Man braucht natürlich irgendeine Form von To-Do-Liste am Ende, sprich irgendwas, wo du entweder tagsüber einen Zettel mit 10 Stichpunkten oder sowas, die du abarbeitest. So habe ich früher beim Daimler tatsächlich viel gearbeitet. Oder du trägst es in den Kalender ein. Ich habe einen guten Kollegen bei der Stadtwerken Flensburg, wo ich es vor Augen habe, wie er mit seinem Kalender jeden Tag arbeitet, dann den Punkt drin hat, das Buch den ganzen Tag mitnimmt und das auch wunderbar funktioniert. Das heißt, du brauchst irgendeine Form von To-Do-Liste. Und du brauchst tatsächlich irgendetwas, was natürlich die Planungsschritte abbildet. Also an der Stelle arbeite ich mit Evernote. Das ist halt einfach ein Tool, wo ich die einzelnen Planungen drin mache. Das heißt, ich habe meine Jahresziele und erstelle daraus dann Quartalsziele. Daraus entstehen Monatsziele. Dann mache ich eine Wochenplanung. Und am Ende in der Wochenplanung bediene ich schon den Kalender. Das ist in meinem Fall halt jetzt ein Google-Kalender, den ich verwende, um die Zeitblöcke einzuplanen und auch zu erkennen, ist das realistisch, dass ich die Sachen jetzt erledige. Aber bevor wir da ankommen, würde ich sagen tatsächlich, dass wir einmal gedanklich vom Vision Board starten. Beim Vision Board habe ich auch, das habe ich beim Thorsten Körting zum ersten Mal kennengelernt, ein tolles Tool kennengelernt. Wenn du gar nicht weißt, was du praktisch nächstes Jahr machen willst, kannst du dir so ein Lebensrad zeichnen. Ein Lebensrad ist erstmal ein Kreis ohne irgendwas drin. Dann malst du da so ein paar Speichen rein. Im Idealfall sind das vielleicht 8 Lebensbereiche oder sowas. Können auch 10 sein oder 6, je nachdem, wie viel du hast. Dann packst du sowas rein wie Familie und Beruf und Gesundheit, Sport, Finanzen, Lebensglück oder Sinn des Lebens oder sowas in die Richtung. Das heißt, du überlegst dir ein paar Kategorien, die passen, malst dann da jeweils rein auf jede Speiche auf einer Skala von 0 bis 10 zum Beispiel. 10 ist halt außen. Wenn es perfekt ist, das heißt, wenn du jetzt total glücklich verheiratet bist und gar nicht weißt, vor Glück gar nicht mehr laufen kannst, hätte ich fast gesagt, dann hast du da im Grunde eine 10 an der Stelle auf der Speiche und trägst das für die anderen Kategorien auch rein. Und wenn du denn diese Punkte verbindest, siehst du dann wie von Zauberhand, das sieht dann aus wie so ein Spider-Chart oder sowas, wo das Rad unrund läuft. Und da, wo das Rad unrund läuft, keine Ahnung, bei mir habe ich manchmal das Gefühl, ich habe ein bisschen wenig Zeit für Freunde zum Beispiel. Da darf man sich fürs nächste Jahr überlegen, was man da machen kann, dass man halt mal wieder vielleicht, wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr unseren 20. Hochzeitstag groß gefeiert, da hatten wir viele Freunde bei uns im Garten, das fanden wir sehr schön. Das ist unter anderem daraus entstanden, dass wir gesagt haben, okay, es wäre nicht cool, mal wieder mehr mit den Freunden in Kontakt zu stehen. Lass uns das machen. Wir haben uns im Sommerurlaub dann mit Freunden getroffen. Und das sind tatsächlich die Sachen, die daraus erwachsen, wenn man sich halt dessen bewusst ist, okay, mein Lebensrad läuft an der Stelle nicht ganz rund. Wenn es das Thema Finanzen ist, muss man da mal hingucken. Wenn es das Thema Gesundheit ist, dann darf man da mal wieder ein bisschen mehr Zeit und Energie reinstecken. Und das ist ein schönes Tool, wie man im Grunde erstmal weiß, in welche Richtung man gehen darf. Wenn man die Jahresplanung hat, mache ich tatsächlich immer so eine Art Quartalsplanung. Diese Quartalsplanung ist etwas, die nach dem OKR-Prinzip funktioniert. O steht für Objective, das ist das Ziel, das man da irgendwie hinschreibt. Ich mache ja immer viel Vorlesung und in den Semester oder in den Jahreszeiten, wo die Vorlesung dran steht, sind die immer sehr prominent in der Quartalsplanung drin. Was für ein Wunder, wo ich mir dann halt überlege, okay, wie kann ich da nochmal irgendwas anders machen? Ich habe jetzt zum ersten Mal Inverted Classroom ausprobiert. Das heißt, ich nehme Videos auf, die Studierenden gucken sich die Videos an und wir arbeiten dann im Classroom zusammen, in dem Fall an den Projektmanagement-Zwischenschritten irgendwie. Projektstrukturplan, Projektablaufplan, Zeitplan. Das heißt, im Video habe ich alles erklärt, wie es geht. Und dann vor Ort schauen wir uns an, okay, was hat jetzt schon gut funktioniert? Wo gibt es noch Fragen? Wo glaube ich, dass ich nochmal irgendwie einen Hinweis geben kann? Und das sind Sachen, die natürlich in der Quartalsplanung drin standen, dass ich das machen möchte. Und dann natürlich niedergebrochen werden in Form von Monatsplanung, Wochenplanung, dass sie auch wirklich in die Umsetzung geführt werden. Und bei dem Objective Key Results sieht es so aus, es gibt ein übergelagertes Ziel, tolle Lehre anbieten, könnte das zum Beispiel heißen in meinem Fall, ich kann vielleicht ein bisschen spezifischer greifen als jetzt nur so tolle Lehre, vielleicht kann man das mit Evaluation oder sowas nachweisen, dass das wirklich gut gewesen ist. Und die Key Results sind dann einzelne Schritte, die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Wenn jetzt zum Beispiel bei dir es darum geht, im Gesundheitsbereich was zu machen oder dass du joggen gehen willst. Ich nehme erstmal mein Ziel, was ich hatte oder immer noch habe, dass ich Marathon laufen möchte. Dann sind da halt Maßnahmen drin. Dann kann vielleicht eine Maßnahme sein, mal hier so eine Garmin-Watch zu kaufen, dass man überhaupt erstmal weiß, wie schnell man unterwegs ist, was der Puls macht dabei. Eine zweite Maßnahme könnte sein, wenn man das möchte, sich vielleicht ein passendes Buch oder einen Videokurs oder was auch immer zu kaufen, dass man weiß, worauf man im Training achten kann. Vielleicht kann man den, wie in meinem Fall, sich nochmal ein paar neue Schuhe kaufen, weil die alten Schuhe so alt waren, dass der Schuhverkäufer sagt, okay, soll ich die gleich ins Museum bringen und dann will ich die nochmal mitnehmen. Das heißt, auch das darf gemacht werden. Man kann sich einen Coach da irgendwie an die Seite stellen und sagen, okay, ich meine es wirklich ernst, mit dem mache ich irgendwie 5 Laufeinheiten oder sowas, der macht eine Laufbandanalyse. Das heißt, das sind Key Results. Wenn die alle erledigt sind, dann wird automatisch das Ziel erreicht. Was da drüber steht, in dem Fall würde ich auch gerne noch sowas wie einen Trainingsplan erstellen und umsetzen mit reinpacken, weil das ist eigentlich das Entscheidende, wenn man einen Marathon laufen möchte. Das wird auf Quartalsebene gemacht. Das Ganze wird dann runtergebrochen auf eine Monatsplanung. Also bei der Quartalsplanung und Jahresplanung, da achtet man jetzt noch nicht so unfassbar genau darauf, inwiefern das zeitlich reinpasst. Also natürlich nimmt man sich jetzt nicht vor fürs nächste Jahr ein Haus auf dem Mond zu bauen oder sowas, also nicht illusorische Sachen. Aber bis zu einschließlich zur Monatsplanung geht es eher darum, Sachen praktisch so grob als Ziel zu haben. Und erst auf Ebene der Wochenplanung geht es wirklich los, und ich überspringe die Monatsplanung jetzt ein Stück weit, dass man es auch zeitlich in den Kalender einplant. Natürlich schaue ich bei der Monatsplanung und ehrlicherweise auch bei der Quartalsplanung schon drauf, bin ich im Semester, bin ich in den Semesterferien. In den Semesterferien kann ich wieder mehr Vorträge halten, mehr Workshops mit Kundinnen und Kunden veranstalten. Aber bei der Wochenplanung, das ist so die Ebene, wo es dann wirklich konkret wird, arbeite ich ganz konkret mit dem Kalender und weiß, okay, die Zeiträume habe ich zur Verfügung, um zum Beispiel laufen zu gehen. Auch solche Sachen stehen bei mir im Kalender, dass ich da nicht aus Versehen irgendwie einen Calendly-Termin reinbekomme. Und die Sachen, die in der Wochenplanung sind, sind natürlich abgeleitet aus der Monatsplanung und aus der Quartalsplanung. Das heißt, ich ziehe mir da automatisch die Sachen runter. Und das ist, was ich eben gesagt habe. Man muss diese Brücke kurz bauen von der Vision zur To-Do-Liste, weil die Wochenplanung ist bei mir die Ebene, wo ich zum einen den Kalender bediene. Das heißt, dass ich mir gewisse Zeiträume blockiere, um zum Beispiel jetzt die Videos aufzunehmen, die ich gerade angesprochen habe, für das Thema Inverted Classroom, oder dass ich Workshops vorbereite, dass ich da in die Richtung was mache und auch tatsächlich in meinem Fall mein To-Do-List fülle. To-Do-List ist eine App, die ich verwende als To-Do-Liste, aber wie gesagt, ihr könnt genauso gut einen Zettel verwenden. Man kann auch, da gibt es wahrscheinlich auch von Google irgendwelche Sachen oder von Apple selber irgendwelche Sachen, die man da verwenden kann. Oliver Hülser hat immer den Tipp gegeben, nur ein Tool pro Bereich. Das heißt, er war kein Freund davon, dass man da so eine eierlegende Wollmilchsau hatte, die da alles auf einmal konnte, sondern er hat immer ganz klar empfohlen, Notizmanagement macht in Evernote gerne, das Tool hatte ich eh schon, die To-Dos gerne in Todoist, weil das einfach ein ganz einfaches Tool ist, was wunderbar funktioniert, was ich jetzt seit 3 Jahren im Einsatz habe. Und da sehe ich dann jeden Morgen, wenn ich das Handy aufmache, okay, das und das ist zu tun. Da trage ich mir natürlich auch mal Sachen ein, die jetzt nicht diesen Prozess durchlaufen haben. Wenn ich zum Beispiel heute am Freitag nicht vergessen darf, dass ich aus dem Kindergarten die ganzen Kleidungsstücke jetzt vor Weihnachten mit nach Hause nehme, damit die alle gewaschen werden von Valentina und wir auch die Wechselkiste-Box mitnehmen sollen. Das heißt, ich muss dann nachher im Anhänger zum Kindergarten radeln, damit ich den ganzen Kram mitbekomme. Das steht da auch drin. Das ist natürlich, wobei das steht tatsächlich ehrlicherweise auch im Kalender, weil nämlich weil ich sie heute abhole, auch kein anderer sich da einen Termin buchen kann. Insofern, auch da greift das System, dass ich im Grunde die Zeit blockiere, es mir als To-Do eintrage und dann im Grunde in To-Do es abhake, erledige, wenn ich es auch tatsächlich gemacht habe. Und das ist tatsächlich das, wie ich es runterbreche vom Vision Board über eine Quartalsplanung hin bis zur Monatsplanung, Wochenplanung. Und das ist auch ganz wichtig, gerade im Bereich der Monatsplanung und auch im Bereich der Wochenplanung ist dieses Prinzip mit drin, was ich jedem empfehle, der Review und Preview. Auch das habe ich beim Oliver gelernt. Die Review bedeutet, wenn ich die Wochenplanung für die nächste Woche mache, schaue ich natürlich drauf, ob ich alles in der Vorwoche erledigt habe. Ist natürlich nicht sinnvoll, jede Woche sich wieder neue Ziele zu machen und nichts davon zu erreichen, sondern natürlich jede Woche zu schauen, habe ich die Liste abgearbeitet? Gibt es Wiederholung? Also irgendwie, zum Beispiel, eine Wiederholung ist im Augenblick, Weihnachtskarten zu schreiben. Das habe ich jetzt tatsächlich, eigentlich wollte ich es Anfang des Dezember schon fertig haben. Das habe ich jetzt 2 Wochen wiederholt. Das ist natürlich unangenehm, weil mir am Wochenende irgendwelche anderen Sachen dazwischen gekommen sind und ich da noch nicht fertig bin. Natürlich gibt es da eine ganz automatische, ein automatisches Abschlussdatum, weil wenn die Weihnachtskarten erst nach Heiligabend kommen, ist das ungeschickt. Das heißt, da weiß ich genau, dass ich da heute, spätestens morgen, den Rest fertig machen muss und die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele noch fehlen, 5 oder 10 noch schreiben darf. Aber das sind Sachen, die dann auffallen, wenn sie wiederholt werden. Und in der Preview werden im Grunde die Sachen dann eingetragen, die für die nächste Woche oder für den nächsten Monat dran sind, die dann natürlich automatisch wieder das Maß sind, an dem ich mich messen lassen darf, wenn der Monat oder die Woche oder was auch immer rum ist. Klassisches Tool auch aus dem Projektmanagement, was ich da total gern verwende, weil man im Grunde gerade im nicht im klassischen, sondern halt im agilen Projektmanagement schaut, dass man so Dailies hat, wo man halt spricht. Da guckt man immer, was habe ich gestern erledigt, was kann ich dafür tolle Sachen erzählen, welche Fragen habe ich, das kommt dann nochmal zusätzlich hinzu und was mache ich heute oder jetzt in der nächsten Woche, was auch immer. Das finde ich total wichtig, dieses Element. Und was ich am Ende jetzt noch ergänzen will, um da richtig einen Drive in dieses System reinzubekommen, hat Oliver uns damals immer paarweise zusammengesetzt, hat gesagt, okay, ihr macht das irgendwie zusammen. Und das wurde immer Accountability Buddy genannt. Das ist natürlich wieder ein neudeutscher Begriff. Wie heißt das noch? Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen sollte, Accountability. Also eine Person, die dafür Sorge trägt, dass man es wirklich macht. Also, und bei mir ist es der Markus Utomo, den ich auch auf LinkedIn schon manchmal getaggt habe und wir auch uns schon mal physisch tatsächlich einmal getroffen haben. Wir treffen uns digital einmal die Woche 1 Stunde, um tatsächlich diese Planung durchzugehen. Das heißt, wenn es nur die Wochenplanung ist, geht es schneller, dann sind wir meistens in einer guten halben Stunde fertig oder sowas. Wenn aber auch die Monatsplanung mit bei ist, dauert es länger. Und wenn wir natürlich einmal die Quartalsplanung auch noch mitmachen oder jetzt zum Jahresbeginn auch noch so eine Jahresplanung mitmachen, dann haben wir manchmal schon eher 1,5 Stunden, die wir brauchen, um das alles durchzugehen. Und das ist Sinn dieses Prinzips, dass man dann auch wirklich sich überlegt, möchte ich morgen oder wann auch immer wir uns treffen, erzählen, dass ich hier irgendwie 3 Aufgaben nicht gemacht habe oder ziehe ich die jetzt noch durch, weil ich weiß, ich möchte morgen, wenn Markus da drauf guckt, sagen können, okay, ich habe alles erledigt oder ich habe nur noch eine Sache übrig und die war jetzt nicht zeitkritisch oder sowas. Dieses Prinzip, dass man darüber berichten darf, ist tatsächlich für mich total umsetzungsstark, weil ich deswegen halt regelmäßig mein Inbox Zero schaffe. Auch so ein Prinzip, was da drin ist, jeden Tag alle Nachrichten wegzuarbeiten und nicht da irgendwas anbrennen zu lassen im E-Mail-Fach. Und ich bin von diesem System tatsächlich totaler Freund. Freue mich jetzt schon wieder drauf, dass wir jetzt irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr bei uns auch diese Jahresziele machen. Und die Kinder überlegen ja auch schon die ganze Zeit, was nehme ich da rein, was nehme ich da nicht rein. Und da wieder eine tolle Collage daraus entstehen zu lassen, die wir dann zum Druck geben. Irgendwie bei DM drucken wir das aus und die ist wirklich groß, irgendwie A1, na, irgendwas zwischen A2 und A1 würde ich schätzen, so von der Größe her. Die hat schon so eine Größe, dass da es gut sichtbar ist. Und wenn das für euch was ist, setzt es gerne um und falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal fragen, wo im Detail ihr hängen geblieben seid. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute im neuen Jahr. Wir werden weiterhin, ich sag mal, in eine Richtung Kontakt bleiben, nämlich ich mache einen Podcast und ihr hört zu. Und wir werden im neuen Jahr, das kann ich jetzt schon sagen, tolle Interviews haben. Ich habe natürlich einige Interviews schon vorgeplant. Ich habe es aber auch gesagt, damit wir nicht wieder Situationen haben, dass wir gefühlt im Sommer Interviews aufnehmen, die dann erst im Winter veröffentlicht werden, dass wir die Pipeline ein bisschen reduzieren, dass wir nicht mehr so viel auf Vorrat machen, sondern dass wir aktuellere Interviewpartner haben, die dann auch zeitnah veröffentlicht werden. Und seid gespannt auf das, was im nächsten Jahr kommt. Und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.